Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mein Gast heute Morgen heißt Laura Pape. Laura hat ein Buch geschrieben über Magersucht, weil sie selbst magersüchtig gewesen ist. Lebenshungrig, mein Weg aus der Magersucht heißt es, gibt's schon seit einer Weile. Und jetzt hat sie noch ein Kapitel rangehängt und es Freiheit genannt. Und genau über diese Freiheit und das Leben ohne Magersucht sprechen wir jetzt. Moin Laura.
Moin Sebastian.
Wie ist das eigentlich passiert bei dir mit der Magersucht? Wie bist du da reingeraten?
Lange Geschichte, aber ich fasse es mal ganz kurz. Mhm. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Körper, obwohl der eigentlich gar nicht so dick war und wollte einfach unbedingt abnehmen, wie das in jungen Jahren manchmal ist. Hab dann zur Motivation noch eine Wette mit einer Freundin geschlossen, wer als erstes ein bestimmtes Gewicht erreicht. Und mein Gewicht ging in der Zeit auf und ab und irgendwann ging es dann immer weiter runter und gar nicht mehr hoch. Und da war ich quasi schon tief drin in der Sucht.
16 bist du da gewesen, als das mit der Wette passiert ist, ne?
Bei der Wette war ich schon 17, mhm, aber mit 16 ging das so schleichend los, dass ich immer wieder versucht habe, mein Gewicht irgendwie runterzuprügeln.
Mhm. Wie hat dann so dein Alltag ausgesehen? Also wie hat sich dieses Runterprügeln, wie du es nennst, dann ausgedrückt? Was hast du gegessen?
Ja, meine Gedanken haben immer mehr um Essen, Kalorien und mein eigenes Gewicht gekreist. Man beschäftigt sich ja, wenn man sich das als Aufgabe nimmt, abzunehmen, sehr, sehr viel mit der Thematik. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, dass ich morgens, wenn ich aufgewacht bin, als ersten Gedanken hatte, was esse ich heute und wie bleibe ich möglichst unter zum Beispiel 500 Kalorien, was sehr wenig ist.
In der Tat.
Und ja, dann habe ich mich so durch den Tag gekämpft, hatte öfter Hunger, habe mich dann irgendwann über dieses Hungergefühl sogar gefreut, weil ich wusste, jetzt nehme ich ab und habe zu wenig gegessen. Mhm. Und abends habe ich dann immer so ein Fazit gezogen, habe geguckt, was habe ich gegessen, alles zusammengerechnet, damit ich genau weiß, wie viel Kalorien das auf die Nachkommastelle waren. Und am nächsten Tag hat sich das Ganze dann halt wiederholt.
Wenn du jetzt auch so von Erfolgserlebnissen sprichst, war das dann eher so eine Art Game? Also war das auch schon irgendwie so ein Anreiz? Hat das auch so ein Stück weit am Anfang Spaß gemacht? Oder war das immer so eine Art Zwang, wo du so hin und her gerissen warst und auch darunter gelitten hast?
Nee, zum Zwang wurde das erst später. Ich würde es tatsächlich als eine Art Game bezeichnen zu Beginn. Mhm. Ich habe das halt so für mich entdeckt, dass mir das irgendwie Selbstsicherheit, Kontrolle und Erfolgsgefühle verleiht, wenn mein Gewicht Tag für Tag sinkt. Mhm. Und ja, insofern war das für mich schon immer spannend, am nächsten Morgen das Ergebnis des Vortags zu sehen, ob ich wieder wenig genug gegessen habe, um mein Gewicht weiter runterzubekommen. Und ich habe mich da immer richtig gefreut, wenn das Gewicht noch weniger war. Und von außen kamen ja auch erstmal Komplimente, weil ich natürlich noch nicht im Untergewicht war und es sah anfangs gut aus, dass ich abgenommen habe. Und das hat mich natürlich dann auch sehr bestätigt.
Mhm. 500 Kalorien am Tag, was isst man denn dann? Also das ist weniger als eine normale Mittagsmahlzeit, ne?
Genau, also ich rechne da immer gern mit leeren Brotscheiben, also ohne einen Aufstrich. Mhm. Die haben ja im Schnitt so 100 Kalorien, also kann man sich da jetzt 5 Brotscheiben ohne was drauf vorstellen. Das ungefähr entspricht 500 Kalorien.
Nicht besonders verlockend, ehrlich gesagt.
Genau.
Hm. Hast du denn dann das mit Trinken kompensiert? Oder also ich meine, Essen ist ja auch irgendwas, was Spaß macht, was auch so ein bisschen befriedigt, also wo man mal irgendwie sagt, hey, ein Schokoriegel, wenn man was Süßes, oder hast du da mal irgendwie, weiß ich nicht, zumindest mal eine Cola getrunken?
Cola Light habe ich wirklich viel getrunken, was natürlich auch irgendwann ekelig wird mit dem ganzen Süßstoffgeschmack, aber das war in dem Fall dann egal, weil es war für mich so eine Sache zum Überleben. Cola hat Kohlensäure, es ist süß, es macht kurz gefühlt satt und wenn man viel davon trinkt, dann schafft man es auch gar nicht mehr, was zu essen. Mhm. Deswegen habe ich tatsächlich sehr, sehr viel getrunken, auch Tees ungesüßt oder mit Süßstofftabletten. Das war quasi so mein Überlebensmittel zu der Zeit.
Aber eigentlich gab es dann in der Zeit nur ein Thema und das war, was esse ich oder was esse ich nicht.
Genau.
Mhm. Wann ist das dann umgekippt, wenn du sagst, am Anfang hast du auch noch positive Bestätigung bekommen und es war so ein bisschen ein Game? Wann hast du gemerkt, dass das, also selber gemerkt, weil ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt auch am Ende, hier läuft gerade irgendwie was schief.
Mhm. Das hat wirklich ein bisschen gedauert, leider. Das ist ja immer das Schwierige generell, um zu verhindern, in so eine Essstörung zu rutschen. Mhm. Es ging erstmal so weiter. Ich hatte irgendwann die ersten 10 Kilo runter. Bis dahin war auch noch alles gut, auch für die Außenstehenden. Und irgendwann haben sich die Komplimente dann umgewandelt in Warnungen. Und alle meinten immer zu mir, Laura, du bist aber dünn geworden, das ist ja erschreckend, ess doch mal wieder was und hau mal wieder richtig rein. Mhm. Und das hat mir zu der Zeit sehr Angst gemacht, weil ich wollte natürlich noch weiter runter mit dem Gewicht und habe dann eher Abstand von solchen Menschen genommen, die gesagt haben, hey, ess mal wieder.
Das heißt, du hast es quasi erstmal auch gar nicht selber wahrhaben wollen und das hat dich mehr oder weniger in eine Art Isolationshaltung getrieben.
Genau. Mhm. Also die Menschen, die gesagt haben, ess mal was, waren für mich eher eine Gefahr.
Mhm. Wie ist das dann so im Alltag gewesen? Also ich stelle mir dann vor, wenn man nicht viel isst oder essen will, dann sind ja auch viele soziale Events, sage ich jetzt mal, schwierig. Also wenn man mit Freunden irgendwie essen gehen oder eine Party, Alkohol ist ja mit 17 durchaus auch schon ein Thema. Solche Dinge sind ja relativ schwierig, oder?
Genau, genau. Also ich würde auch sagen, ich habe zu der Zeit nicht wie eine typische 17-Jährige gelebt. Ich habe wenig mit Freunden gemacht. Ich hatte noch nicht meinen ersten Freund und ich bin nie feiern gegangen, weil da ist halt auch Alkohol und Essen ein Thema. Und eigentlich habe ich zu der Zeit ziemlich einsam gelebt mit meinem Kalorienblock in meinem Zimmer.
Und war da nicht auch so ein Punkt, wo du gedacht hast, so meine Freundinnen oder Freunde, die sind irgendwie die ganze Zeit unterwegs und erleben Dinge, ich will eigentlich lieber auch was erleben. Gab es solche Gedanken nicht in deinem Kopf?
Das kam wirklich erst viel später. Ich würde sogar sagen nach der Klinik erst, weil ich vor der Klinik noch sehr fixiert war auf diese Kaloriengeschichte und ich steckte da so tief drin, dass ich eigentlich sehr glücklich darüber war, dass ich zu Hause Kalorien rechnen konnte, während andere sich Fett gefressen haben. Also ich habe das sogar immer ein bisschen verachtet, dass ich so stark bin und kein Eis brauche und die anderen, die können alle nicht widerstehen und müssen immer ein Eis essen und das hat mich zu der Zeit sehr stark angefühlt.
Also das ist dann auch das Wort Sucht in der Magersucht, also so diese Sucht nach Kontrolle.
Genau.
Das heißt, beim Blick im Spiegel ist dir da auch gar nicht selbst irgendwie was aufgefallen oder dass die Klamotten irgendwann nicht mehr so richtig sitzen, weil sie ja irgendwann auch nicht mehr so richtig auf deine Figur passen. Du bist, ich glaube, 1,71 groß und wenn man immer mehr abnimmt, dann wird man ja auch irgendwann zu schmal für die Klamotten in seiner Größe. War das so ein Punkt, wo du gedacht hast, vielleicht läuft dir was schief?
Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich bin schon von Größe 38 irgendwann runter auf 32 gekommen und selbst diese 32er Hose saß irgendwann schon locker. Das war für mich aber zu der Zeit kein Warnsignal, sondern eher so ein Hauch von Stolz, dass ich diese Hose tragen kann. Und ich habe zwar irgendwie wahrgenommen, dass die Knochen immer mehr hervorstehen, fand das auch ganz toll, aber dass das jetzt unnormal ist und ich zu weit unten im Gewicht bin, das habe ich da irgendwie nicht rausgeschlossen.
Das heißt, man hat da auch irgendwie ein anderes Auge drauf. Also man nimmt das an sich selber überhaupt gar nicht wahr so richtig.
Genau, man sieht sich ja vor allem auch jeden Tag. Wenn meine Oma mich alle 2 Monate sieht, fällt der natürlich auf, dass ich auf einmal richtig dünn geworden bin und sie ist ganz erschrocken. Während ich jeden Tag 1000 Mal in den Spiegel geguckt habe und immer die gleiche Laura gefühlt gesehen habe.
Wie hast du das denn am Anfang alles verheimlichen können? Also hat dein Umfeld, dein direktes Umfeld, also deine Familie vor allen Dingen nichts davon mitbekommen, dass du so wenig isst?
Doch, aber ich habe immer versucht, das so runterzuspielen und habe mir dann irgendwelche Geschichten ausgedacht. Zum Beispiel, dass ich meiner Mutter erzähle, ich habe nach der Schule schon bei Oma gegessen und wenn ich bei meiner Oma war, habe ich erzählt, ich habe schon in der Schule gegessen. Dann habe ich nach der Schule so ein paar Brotkrümel in die Tupperdosen gestreut und die auf die Spüle gestellt, damit es für meine Mutter so aussieht, als hätte ich ein Schulbrot mitgehabt und hätte was gegessen. Ja, all solche Kleinigkeiten habe ich mir dann jeden Tag ausgedacht, um alle quasi zu belügen.
Und so dein weiteres Umfeld, Freunde, Lehrer, haben die dich nicht irgendwann mal darauf angesprochen, ob alles okay ist?
Ja, es gab eine Lehrerin, die hat mich wirklich irgendwann mal zur Seite gezogen und hat mir halt gesagt, dass sie sich Sorgen macht und beobachtet hat, dass ich sehr dünn geworden bin und auch zurückgezogen mich verhalte. Da habe ich aber auch alles runtergespielt und meinte, ja, ich weiß, ich habe ein bisschen abgenommen, aber ich habe das im Griff und alles halb so schlimm. Und da war für sie dann natürlich auch nicht die Möglichkeit, weiter mit mir zu reden. Also ich habe es allen sehr schwer gemacht.
Also es hat am Ende auch viel mit Lügen zu tun, also das Umfeld belügen, sich selbst belügen, ne?
Ja, im Prinzip schon.
Du hast eben schon angesprochen, du bist dann in eine Klinik gegangen. Wie ist das passiert? Also wann ist der Punkt da gewesen, weil im Zweifel muss man das ja wollen, in eine Klinik gehen, um sich helfen zu lassen. Wann ist der Punkt da gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich brauche Hilfe?
Das habe tatsächlich nicht ich gesagt, sondern meine Mutter. Also wir haben schon 3 Monate vor der Klinik zu Hause solche Diskussionen gehabt, ob ich nicht in die Klinik gehen sollte. Ich war natürlich strikt dagegen, aber meine Mutter und mein Stiefvater fanden die Idee immer besser, weil sie nicht mehr wussten, wie sie mir helfen sollen. Und eines Tages kam ich dann aus der Schule und meine Mutter war irgendwie ganz komisch und nervös. Und da habe ich das irgendwie schon geahnt, dass sowas in der Art ansteht, und habe sie mal angesprochen, warum sie denn so komisch ist. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich heute meine Sachen packen kann, weil wir morgen in die Klinik fahren. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie lange ich da bleiben werde. Also es ist halt ganz komisch, sich dann auf sowas psychisch auch vorzubereiten.
Das heißt, du wurdest so ein bisschen überrumpelt.
Genau.
Könnte man sagen, ja.
Genau, also ich fand es schon erschreckend, dass ich es selbst so weit gebracht habe, dass ich jetzt in eine Klinik muss. Aber irgendwie war es für mich auch so ein Teil Hilfe, was mich sehr erleichtert gestimmt hat, weil ich auch zu der Zeit schon wusste, ich schaffe es nicht mehr allein.
Das heißt, da war schon so ein bisschen was in dir, was erkannt hat, da ist ein Problem, aber du hast das noch nicht so richtig wahrhaben wollen.
Genau.
Das heißt, du bist auch nicht in eine Abwehrhaltung gegangen, sondern das wäre jetzt so mein erster Impuls gewesen, wo ich gedacht habe, so, jetzt kommt Mutter und sagt hier, pack mal deine Sachen, morgen geht's in die Klinik. So, dann hätte ich ja irgendwie vielleicht erstmal gedacht, ja, von wegen, tschüss, ich hau mal ab oder so.
Die Situation zu Hause war für mich zu der Zeit nicht mehr so angenehm. Wir hatten ständig Streit wegen dieser Essens- und Abnehmgeschichte. Und irgendwie wäre es da auch falsch gewesen, wenn ich jetzt völlig dagegen gewettert hätte. Also ich habe tatsächlich geweint vor Erleichterung und wusste, jetzt komme ich wohin, wo man sich mit meinem Problem auskennt und wo ich vielleicht andere treffe, denen es ähnlich geht. Ich hatte sehr viel Angst und ich wollte auch nicht zunehmen und essen, aber gleichzeitig wusste ich, das ist jetzt der einzige Weg für mich.
Was passiert dann in so einer Therapie? Ein halbes Jahr bist du da gewesen, ne?
Genau. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Also ich bin anfangs 2 Wochen im ganz normalen Krankenhaus gewesen. Da war ich auf dem Viererzimmer mit 3 anderen magersüchtigen Mädchen und wir durften uns eigentlich nur sehr wenig bewegen. Also wir sollten immer nur im Bett liegen, damit wir keine Kalorien verbrennen. Und dann sind wir 5-mal am Tag aufgestanden, um ins Esszimmer zu gehen. Und da gab es dann Frühstück, Mittag, Abendbrot und 2 Zwischenmahlzeiten, die wir unter Beobachtung gemeinsam essen mussten.
Boah, geht und das dann? Also Zwangsessen quasi und auch unter Beobachtung stelle ich mir ganz gruselig vor, wenn man eigentlich gar nicht essen will.
Das war sehr übel. Also es ist ja, glaube ich, auch für einen normalen Menschen richtig doof, wenn jemand die ganze Zeit zuguckt, ob man alles auf ist. Da fühlt man sich ja beobachtet. Aber wenn man ein Problem damit hat, vor anderen zu essen oder generell selbst etwas zu essen und dann in diesem Maße und dann schaut einen jemand dabei zu, es ist wirklich das Unangenehmste, was man sich damals vorstellen konnte.
Das klingt jetzt erstmal, als wären diese 2 Wochen nicht so richtig geil gewesen.
Nee, das war halt auch nicht das, was ich von der Klinik erwartet hatte, weil es ja eben noch nicht die richtige Klinik war. Nach 2 Wochen wurde dann ein Platz in der Jugendpsychiatrie für mich frei. Da konnte ich dann auf die richtige Station, wo ich auch hingehört habe. Und da habe ich dann eine Bezugstherapeutin für diverse Ansprachen bekommen. Die hat mit mir einen Stufenplan durchgesprochen. Der war unterteilt in 5 verschiedene Gewichte, die ich nach und nach erreichen sollte. Und mit jedem erreichten Gewicht gab es für mich mehr Freiheiten und Erlaubnisse.
Jetzt ist das Essen die eine Sache, aber ja eigentlich wahrscheinlich im Zweifel nur eine Ursache für eine andere. Also wird da auch mit dir daran gearbeitet, um die Hintergründe ein wenig zu erforschen, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht, woher dieses Verlangen der Kontrolle kommt?
Ja, auf jeden Fall. Man hat 4-mal die Woche eine Therapiestunde mit einem Psychologen zusammen. In meinem Fall war das noch ein Kinder- und Jugendtherapeut, weil wir alle unter 18 waren in der Klinik. Und mit dem spricht man dann fast jeden Tag 1 Stunde über verschiedenste Themen. Meistens fängt man das Gespräch so ganz locker an, wie wir jetzt. Und dann tastet man sich halt voran zu den eigentlichen Ursachen, die man vielleicht, also wie man in die Essstörung gerutscht sein könnte.
Gab es Momente, wo du dann in der Klinik gewesen bist, weil es ist ja dann auch eine relativ lange Zeit, so ein halbes Jahr, wo du das alles nicht mehr wolltest oder wo du dann doch irgendwie versucht hast, heimlich das Essen zu kontrollieren oder dich halt irgendwie versucht hast, gegen dieses System zu wehren? Oder war das von Anfang an so ein Ding, wo du gesagt hast, ich nehme das an, wie du gesagt hast, du hast aus Erleichterung geweint? War das dann irgendwas, wo du gesagt hast, das ist jetzt mein Weg?
Nee, also solche Momente, wo ich gegen all das war, gab es sehr häufig. Vor allem bin ich während der Klinikzeit 18 geworden. Und das ist ja so ein Alter, wo man für sich selber entscheiden kann. Und da habe ich natürlich schon Pläne gehackt und meiner Mutter gesagt, so, ich bin bald 18. 18, dann kann ich mich ja hier selber entlassen, ne? Weil ich kann ja über mich selber entscheiden. Und meine Mutter hatte da unglaublich viel Angst, dass ich das mache, weil dann wäre auch wieder alles nach hinten losgegangen. Ich habe es dann irgendwie doch nicht getan und war zum Glück bis zu dem Zeitpunkt so vernünftig, da zu bleiben. Aber ich habe natürlich sehr oft daran gedacht, zu gehen und das alles nicht anzunehmen, nicht zu essen. Und ja, man schummelt da ja auch bei jeder Mahlzeit und lässt Brotkrümel unter den Tisch fallen oder rührt den Tee nicht um, weil auf dem Löffel im Tee war immer Honig und die Schwestern haben das nicht umgerührt. Und ja, das habe ich dann halt auch nicht gemacht, um den Honig unten drin zu lassen.
Das sind dann so Tricks, die man so mit und mit irgendwie sich ausarbeitet, ja.
Genau.
Was hat dich denn am Ende abgehalten, nicht zu gehen, als du 18 gewesen bist? Kannst du dir das erklären?
Ich glaube, da hat mein Stiefvater tatsächlich sehr viel zu beigetragen. Das war nämlich für mich zu der Zeit die wichtigste Person. Der hat mich sehr oft in der Klinik besucht und lange Gespräche mit mir bei Spaziergängen geführt. Und das Gute an ihm ist halt, dass er nicht emotional wird. Also er ist ein Realist und hat mir auch knallhart gesagt, wie es ist und wie es um mich steht und wie ich gerade am Absinken bin und meine Zukunft auch irgendwie ruiniere. Und das hat mir irgendwie Angst gemacht, mich aber auch aufgeweckt. Und als ich dann irgendwann verstehen konnte, warum er mich so warnt, wurde ich natürlich auch neugierig, was er mir denn vorschlägt als Lösung und wie ich das Ganze angehen kann. Und da war er auch jederzeit irgendwie mit Rat und Tat an meiner Seite und hat mich da so unterstützt. Und ja, das war für mich halt eine Riesenhilfe, dass ich nicht allein war, dass mich jemand verstanden hat und mir irgendwie den Weg gezeigt hat, den ich gehen muss, weil das wusste ich damals noch nicht allein.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Was die Zukunft angeht, weil du bist ja an einem Punkt gewesen, wo es ja doch auch jetzt Auswirkungen auf deine Zukunft hatte, weil ein halbes Jahr bist du aus der Schule raus gewesen und da kann es ja auch sein, dass du dann eine ganz andere Laufbahn einschlägst, irgendwie dann nicht vielleicht dann noch in eine Ausbildung gegangen wärst, was dann hinterher funktioniert hat. Man kann ja richtig abrutschen im Zweifel, ne?
Genau, da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Also ich habe die Schule nach der 11. Klasse verlassen. Ich war, glaube ich, noch genau 5 Tage in der 12. Klasse und dann kam ich in die Klinik. Das heißt, das Abi konnte ich erstmal nicht machen und ich wusste natürlich auch nicht, wie das später mal ankommt, wenn ich mich auf eine Ausbildung bewerbe und die finden irgendwie raus, dass ich in einer Klinik war. Das ist ja nicht so gern gesehen, aber es hat tatsächlich dann alles noch ganz gut geklappt danach.
Wie ist das mit den Menschen gewesen, die du dann da getroffen hast, also anderen Magersüchtigen? War das ein guter Austausch dann, weil ihr sicher ja wahrscheinlich auch über eure Sucht gesprochen habt, so nach dem Motto, ich bin nicht alleine, es gibt andere Menschen, die genau die gleichen Probleme, vielleicht auch glauben, die gleichen Muster entwickeln wie ich, oder war das eher schwierig, weil man sich vielleicht auch gegenseitig wieder motiviert hat, da mal doch so ein Brotkrumen unter den Tisch fallen zu lassen?
Das hat sich tatsächlich auch entwickelt mit der Zeit. Anfangs hat man sich gegenseitig noch Tipps gegeben, wie man Mahlzeiten umgehen oder Brotkrümel wegschummeln kann und welcher Aufstrich am wenigsten Kalorien hat in der Klinik. Und ja, irgendwann wurden wir alle ein bisschen vernünftiger und haben realisiert, dass unser Leben so nicht weitergehen kann. Also zumindest ein Teil von uns hat das dann verstanden. Und mit den Leuten habe ich mich dann auch zusammengetan und wir haben versucht, uns gegenseitig ein bisschen zu motivieren. Wir waren zum Beispiel zusammen auf dem Weihnachtsmarkt in der Klinikzeit und wir wollten alle unbedingt mal wieder Schmalzkuchen essen und das haben wir dann zusammen getan, auch wenn wir alle Angst davor hatten. Aber das war halt ein schönes Gefühl, das mit anderen Betroffenen zusammenzutun, weil dann musste auch keiner über den anderen sagen, oh guck mal, der hat Schmalzkuchen gegessen und ich konnte widerstehen, weil wir uns das einfach zusammen vorgenommen haben.
Halbes Jahr bist du in der Klinik gewesen, dann bist du zurück nach Hause gekommen. Aber dann ist man wahrscheinlich nicht einfach geheilt danach, oder?
Genau, also für mich war das zu Hause ein Stück weit neu gewonnene Freiheit, weil mich ja keiner mehr beobachtet hat. Und ich wollte natürlich schon irgendwie aufpassen, dass mein Gewicht nicht wieder drastisch sinkt, aber ich habe irgendwie mich sofort wieder angezogen gefühlt von Kalorientabellen und habe alles wieder ausgerechnet, habe dann auch Gewicht verloren, so 3 oder 4 Kilo nach der Klinik, dass es eigentlich schon wieder ins Untergewicht ging. Und da habe ich dann irgendwie auch Angst bekommen, dass ich es vielleicht noch nicht selbst im Griff habe und habe noch sehr viel Hilfe auch von meinem Stiefvater an der Stelle gebraucht und auch bekommen, um da dann langsam wirklich rauszukommen, auch in meinem Alltag.
Trotzdem schreibst du dann, dass es auch ein wichtiger Punkt gewesen ist, dann irgendwann zu Hause auszuziehen. Warum war das wichtig?
Einfach für die Selbstständigkeit. Also zu Hause ist man ja irgendwie noch nicht so ganz auf sich allein gestellt. Da hat man eine Mutter, die geht einkaufen und kocht und man muss den Haushalt nicht machen. Und ja, es ist irgendwie echt nochmal was anderes, allein zu leben. Aber das tat mir sehr gut. Und ich habe das auch in keinster Weise ausgenutzt, weil ich da schon stabil genug war, dass ich gegessen habe und mein Gewicht gehalten habe.
Was ja wahrscheinlich auch eine Befürchtung, nehme ich jetzt mal an, deiner Eltern gewesen sein könnte, ne, wenn sie dann, ich sag mal, keine Kontrolle mehr über dich haben, weil sie dich nicht mehr sehen.
So. Na klar. Hm. Ja, also die Angst war da.
Hm. Wie bist du dann so stabil geworden? War das dann einfach Zeit, Gespräche mit deinem Stiefvater? Hat das dann einfach eine Weile gebraucht?
Genau, also es braucht viel Zeit. Das ist auch nicht nur bei mir so, das wird bei allen so sein. Ich hatte eine Begegnung in der Stadt nach der Klinik. Mhm. Da habe ich ein Mädchen beobachtet, was mir so entgegenkam. Und die war so richtig magersüchtig dünn. Mhm. Und ich fand es zum ersten Mal nicht mehr schön, sowas zu sehen. Ich habe sonst immer geguckt, wer ist dünner als ich und wo will ich noch hin. Und in dem Moment war es auf einmal für mich abschreckend und ich habe realisiert, dass ich ja eigentlich auch so bin wie dieses Mädchen und dass da überhaupt nichts schön dran ist, weil der Gesichtsausdruck war so leer und traurig und sie wirkte auch sehr schwach, wie sie da so lang ging. Und da habe ich mir dann zum ersten Mal wirklich aus eigener Überzeugung und Willen gesagt, jetzt musst du etwas ändern. Und ja, das hat dann noch lange gedauert, aber ich habe mir dann Step-by-Step Ziele gesetzt und habe die auch wirklich angegangen.
Dann bist du aber ein Stück weit von einem Extrem wieder ein bisschen in ein anderes Extrem gerutscht. Es war eine aktive Entscheidung und das ist Stichwort Sport. Wie ist das passiert? Du hast eine relativ intensive Passion, zumindest dann für eine Weile, für Bodybuilding entwickelt, ne?
Genau, also ich muss dazu sagen, das ist erst ein bisschen später passiert. Mhm. Ich habe erst mal geschaut, dass ich mit mir klarkomme, habe das Buch geschrieben und habe eine Weile gebraucht, um einfach meinen Alltag zu leben. Und ja, da ich schon immer sehr sportlich war, habe ich irgendwann auch diesen Kraftsport für mich entdeckt und bin mehrmals die Woche ins Fitnessstudio gegangen, was ich übrigens heute auch noch tue. Mhm. Und letztes Jahr habe ich dann auch an einem Bodybuilding-Wettkampf in der Bikini-Klasse teilgenommen, was man insofern als wieder extrem bezeichnen kann, dass ich davor halt ein halbes Jahr Vorbereitung hatte und das heißt auch Diät, weil auf so einem Wettkampf muss man eben den Körperfettanteil richtig runterbekommen, dass man die ganzen Muskeln sieht und das war natürlich auch nochmal ein Extrem, was die Ernährung angeht.
Ja, und auch so eine Fokussierung, ne? Also wie du das eben beschrieben hast, dass das bei der Magersucht eigentlich nur noch Tabellen und Kalorien in deinem Kopf gewesen sind und der Plan, möglichst wenig zu essen und Strategien, wie man das hinbekommt, ist das ja eigentlich auch wieder so ein Thema gewesen, was dich 24/7 beschäftigt hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist halt, ich habe mir das anfangs nicht ganz so hart, ehrlich gesagt, vorgestellt. Mhm. Ich wollte einfach mal ein neues Ziel in diesem Sport, den ich so gerne mache, haben und dachte, ich messe mich mal mit anderen auf der Bühne. Dafür braucht man aber einen Coach, wenn man das erste Mal macht, weil es wahnsinnig kompliziert ist, wie ernährt man sich richtig. Man muss auch noch genug essen, weil man will ja keine Muskeln abbauen, aber das Gewicht soll schon runtergehen. Und dafür hatte ich einen Coach, das kostet auch ein bisschen was und der hat mir dann tatsächlich vorgeschrieben, was ich jeden Tag in welcher Menge zu welcher Zeit essen soll. Mhm. Insofern war das gar nicht selbstbestimmt, sondern schon alles vorgegeben. Und tatsächlich fand ich das nach kurzer Zeit schon sehr anstrengend, das so durchzuziehen. Aber ich wollte es dann halt auch zu Ende bringen, weil es war ja ein Ziel und ich wusste, ich muss das jetzt einmal machen, sonst werde ich den Gedanken nicht los.
Du bist, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger Mensch, das kann man schon mal festhalten an der Stelle, ne?
Ja.
Das heißt, es war in dem Fall jetzt nicht irgendwie ein Rückfall in alte Kontrollmuster, sondern es war irgendwie ein Projekt, was du dir vorgenommen hast. Das hast du dann durchgezogen und danach war dir aber auch klar, nö, vielleicht nicht mehr so.
Genau, also es hatten auch viele wirklich wieder Angst um mich, dass ich da in alte Muster rutsche, aber ich habe mir von Anfang an gesagt oder mir bewusst gemacht, dass da durchaus eine Gefahr besteht, dass ich das aber gar nicht zulassen will und dass das jetzt auch ein Projekt auf Zeit ist. Also ich mache das jetzt, ziehe das durch, gehe auf die Bühne und dann ist aber auch wieder gut und es ist ja auch gar nicht gesund und auch nicht sinnvoll für diesen Kraftsport, so ein tiefes Gewicht zu halten. Deswegen geht man danach ja sowieso wieder in den Aufbau. Das habe ich auch direkt gemacht und hatte 2 Monate später wieder mein altes Gewicht drauf, was ich jetzt auch wieder seit einem Jahr halte. Und insofern war das für mich auch nochmal der Beweis, dass ich jetzt stabil genug bin und sowas nicht mehr brauche, um mich in irgendeine Welt zu flüchten.
Mhm. Du hast auf Instagram ein Vorher-Nachher-Foto gepostet, was ich ganz lustig finde, weil das Vorher quasi deinen bodygebildeten Körper, also ne, Sixpack und sehr viele Muskeln und so zeigt und dein Nachher-Bild eine normale, junge, schlanke Frau so. Warum hast du das nochmal so deutlich gemacht? Hast du dann irgendwie, wolltest du damit nochmal unterstreichen, eigentlich ist das kein erstrebenswertes Ziel, so auszusehen?
Also ich poste solche Vorher-Nachher-Bilder tatsächlich öfter auf Instagram, weil ich einfach zeigen will, dass man nicht perfekt sein muss und dass man auch nicht immer so perfekt sein kann und dass ein Leben, was man irgendwie aufgibt, um immer ein Sixpack zu haben und super schlank und top in Form zu sein, nicht so viel wert ist wie ein Leben, wo man einfach mit sich selbst im Reinen ist und wo man glücklich ist, auch wenn man 10 Kilo zu viel wiegt und ja, dass es einfach darauf auskommt, dass man wahre Schönheit von innen ausstrahlt und dass andere einen wegen seinem Charakter lieben und nicht wegen dem Aussehen. Und das versuche ich da irgendwie deutlich zu machen.
Aber Instagram ist auch ein Stück des Problems, oder? Also ich meine, gerade auf Instagram werden ja relativ viele Bilder gepostet von Menschen, die halt sehr aktiv ihren Körper darstellen und auch viele sehr schlanke, sehr sportliche Menschen.
Ja, man muss sich da immer bewusst machen, dass Instagram wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Menschheit, der vielleicht auch sehr eitel und selbstbewusst mit sich selbst ist, zeigt. Die Menschen, die sich da präsentieren, die gucken natürlich auch, dass die Pose stimmt, dass das Bild ein bisschen bearbeitet ist, dass sie vorher im Fitnessstudio die Muskeln aufgepumpt haben, damit die richtig prall aussehen. Mhm. Und natürlich gibt es von all diesen Menschen auch Bilder, auf denen die nicht so gut aussehen oder mal eine Fettrolle über den Bauch hängt, wenn man jetzt nicht so abgemagert ist. Mhm. Aber das zeigt natürlich keiner. Mhm. Und viele denken, dass das, was man da jeden Tag sieht, die Wirklichkeit ist und dass sie diesem Ideal nicht entsprechen und versuchen dann auch dahin zu kommen und in dem Moment machen sich halt viele Menschen kaputt und verlieren so diesen Fokus auf das, worauf es eigentlich ankommt, so der Charakter und dass man glücklich ist mit sich selbst und schöne Dinge im Leben erlebt und fokussieren sich dann halt auch sehr auf dieses Schlanksein, auf Sport, auf Ernährung und das ist so die Gefahr daran.
Jetzt ist das alles bei dir schon eine ganze Weile her. Wie fühlst du dich jetzt? Ist in dir noch irgendwie eine Restangst übrig, dass du mal rückfällig werden kannst? Oder hast du das Gefühl, dass das ist ein altes Kapitel, da bin ich jetzt mit fertig?
Also für mich ist das definitiv ein altes Kapitel. Es fühlt sich wirklich schon so an, als wäre das ewig lange her. Dabei sind es ja jetzt nur 7 Jahre. Aber ich habe damit total abgeschlossen und weiß einfach, dass es mir besser geht, wenn ich mich nicht so auf diese Äußerlichkeiten und auf meinen Ehrgeiz konzentriere. Also wenn ich es jetzt mal nur einmal die Woche oder gar nicht ins Fitnessstudio schaffe, dann mache ich mir da keinen Vorwurf mehr und versuche auch nicht, das noch irgendwie nachzuholen, sondern dann ist das eben so und ich habe stattdessen was anderes Schönes erlebt.
Auf der anderen Seite ist der Ehrgeiz ja da. Ne? Also du gehst 5-mal die Woche, wenn es gut läuft, ins Fitnessstudio. Das ist aus meiner Perspektive
ja, im Moment,
schon sehr oft. Ne?
Im Moment schaffe ich das wirklich selten so oft. Es ist eher so, dass ich 2- oder 3-mal die Woche gehe. Okay. Das ist für andere vielleicht auch schon viel, aber ich brauche das einfach, weil es mir Spaß macht und auch so ein bisschen Ausgleich gibt zum Berufsalltag. Aber bestes Beispiel ist jetzt dieser Sommer. Da habe ich mit meinem Freund einen Segelschein gemacht, hier auf dem Maschsee in Hannover. Und wir waren fast jeden Tag draußen auf dem Boot, waren segeln, ganz entspannt in der Sonne. Und da gab es manchmal wirklich Monate, die ich nicht im Fitnessstudio war. Also 1 oder 2 Monate nicht. Und es hat mir dann auch gar nicht gefehlt. Ich freue mich jetzt, wo es wieder kühler ist, dass ich hingehen kann. Aber ich brauche es nicht mehr unbedingt, um glücklich zu sein.
Du hast jetzt in der Neuauflage deines Buches einen 4. Teil angehängt. Freiheit hast du ihn genannt, indem du noch so ein bisschen beschreibst, was in letzter Zeit in deinem Leben passiert ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es hatte viel mit Nachholen zu tun. Ist das so gewesen? Also gab es so einen Moment, wo du erkannt hast, ich habe so ein bisschen was eigentlich auch verpasst durch meine Magersucht, weil wir haben eben schon darüber gesprochen, du bist dann eher zu Hause gewesen und hast Kalorien gezählt, während andere in deinem Alter mit 17, 18 unterwegs gewesen sind, auf Partys vielleicht waren, Jungs kennengelernt haben. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich will das jetzt auch haben? Ich will das jetzt vielleicht auch ein bisschen nachholen.
Auf jeden Fall. Also mir war ja bewusst, dass ich gerade viel verpasse und dass andere in meinem Alter viel mehr erleben. Und das hat mich natürlich auch traurig gestimmt. Vor allem diese Jungsgeschichte, dass ich dann mit 19 immer noch keinen Freund hatte. Das war für mich irgendwie auch so das Gefühl, was verpasst zu haben. Und ja, ich habe es insofern sehr genossen, das alles dann nach der Klinik mal nachzuholen. So den ersten Freund, mal feiern zu gehen, auch mal vielleicht ein bisschen Alkohol zu trinken und besoffen zu sein das erste Mal. Ich will das jetzt nicht hier schönreden mit Alkohol, aber wenn man es noch nie so richtig gelebt hat, dann ist das ja irgendwie auch mal spannend, das zu machen. Und ja, deswegen heißt das Kapitel Freiheit, weil ich endlich die Dinge mal machen konnte, die ich lange nicht gemacht habe, weil ich es mir irgendwie verboten habe aus diversen Gründen. Und jetzt konnte ich endlich mal all das machen. Man hatte natürlich auch immer so ein bisschen Angst, wenn man da einen Mann getroffen hat, den man vorher noch nicht kannte. Aber ich fand es auch irgendwie spannend. Da war auch so ein Nervenkitzel. Und ja, das war ja jetzt gar nicht so mein erster Gedanke, dass ich sofort mit denen ins Bett will, sondern erstmal überhaupt so diesen Kontakt zu Männern zu haben und dass man sich vielleicht gegenseitig gut findet. Und wenn dann halt irgendwas so zum Nächsten kommt, dann ist das so. Und dann muss das aber auch von beiden Seiten gewollt sein. Ja, und das hat ja auch viel mit Körperlichen dann irgendwann zu tun, wenn es weitergeht. Und wenn man mit seinem eigenen Körper nicht zufrieden ist und den nicht liebt, dann ist das ja auch immer schwierig, das für andere so rüberzubringen, dass man sich irgendwie mag. Und man sagt ja immer, Liebe fängt bei sich selbst an. Und wenn man sich selbst liebt, dann kann man auch andere lieben. Und genauso ist es auch. Ja, aber das hat mir irgendwie auch geholfen, selbstbewusster mit meinem Körper dann umzugehen. Wenn ich den auch anderen zeigen konnte und gemerkt habe, andere finden meinen Körper auch schön. So, dann wusste ich, ich muss mich gar nicht mehr verstecken.
Das heißt, das Ganze war auch noch irgendwie Teil eines Prozesses. Aber bis dahin muss ja eigentlich schon viel passiert sein, ne? Also wo hast du das Selbstbewusstsein herbekommen, was du vorher nicht hattest oder vielleicht auch dadurch generiert hast, dass du dich selbst kontrollierst, weil du dann ja irgendwie, das schreibst du auch im Buch, dann ja irgendwie was geschafft hast, wenn du geschafft hast, quasi deine Mahlzeiten zu kontrollieren. Wie hast du es geschafft, jetzt da ein eigenes Selbstbewusstsein aus dieser ganzen Geschichte zu ziehen?
Ich würde jetzt mal plump sagen, Übung. Also ich wusste, ich muss es irgendwie hinbekommen, dass ich meinen Körper akzeptiere und schön finde, so wie er jetzt ist, auch ohne irgendwelche dummen Diäten. Und dass ich auch irgendwie hinbekomme, den anderen zu zeigen und ja, dass ich mich dafür dann nicht schäme. Und klar war ich anfangs dann auch mal nervös, wenn man so die ersten Männer in seinem Leben trifft und dann auch mal weitergeht. Und ja, ich glaube, das ist einfach Übung. Also wenn man dann irgendwie den dritten Mann kennenlernt, der einen gefällt, dann ist es vielleicht schon ein bisschen normaler, als wenn man den ersten Mann hat. Und so ist das ja bei allen anderen, denke ich, auch. Und ja.
Mittlerweile bist du mit dem Mann zusammen, mehr oder weniger. Du hast einen Mann gefunden, mit dem du gerne auch längerfristig, so wie das klingt, im Buch zusammenbleiben möchtest. Was kannst du jetzt Menschen mitgeben, die zu dir kommen und sagen, hey Laura, wie komme ich aus der ganzen Geschichte raus? Ich will auch so ein Leben haben wie du. Ich will auch einen netten Freund. Ich will auch Selbstbewusstsein haben. Also du schilderst ja auch am Ende dann noch, dass zum Beispiel auf Lesungen dann Leute zu dir kommen und die halt auch Fragen stellen oder sagen, ich habe dein Buch irgendwie mehrfach, so eben schon gesagt, mehrfach gelesen. Das ist ja auch eine Verantwortung ein Stück weit, die du da hast, ne?
Ja, ich denke schon. Also man muss sich in erster Linie bewusst machen, dass das kein einfacher Weg ist und nicht von heute auf morgen geht. Das kann man nicht erwarten. Es ist wichtig, dass man einen starken Willen hat. Also wenn jemand anders sagt, du musst da jetzt aus der Krankheit kommen, dann bringt das einfach nichts. Man muss das selber wollen und auch irgendwie sehen, was für einen Zweck das jetzt hat. Nämlich, dass das Leben danach wieder viel einfacher und schöner und unbeschwerter ist und dass man viele Dinge tun kann, die man in der Krankheit nicht unbedingt tut. Und wenn man das begriffen hat, dann hat man, glaube ich, das Größte schon geschafft und muss sich nur noch kleine Ziele setzen und die angehen. Zum Beispiel, dass man endlich aufhört, Kalorien zu zählen, dass man mal versucht, morgen früh nicht auf die Waage zu gehen, weil es wird jetzt nichts Schlimmes passieren, wenn man sich nicht jeden Tag wiegt. Und so muss man sich irgendwie voranarbeiten und man wird mit der Zeit merken, auch wenn es anfangs schwer ist, dass es einem irgendwann dadurch besser geht und dass das auch schöne Erfolge sein können, wenn man einfach mal ein Kuchen mehr isst oder sich morgens nicht wiegt. Also, dass man quasi das Gegenteil einer Essstörung dann als Erfolg sieht.
Du schreibst im Buch auch an einer Stelle, dass deswegen die Magersucht auch ein Stück weit ein wichtiger Bestandteil deines Lebens ist, weil sie dich zu der Person gemacht hat, die du jetzt bist? Das klingt erstmal ein bisschen schräg, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe daraus viel gelernt. Ich war vorher wirklich sehr verschlossen. Ich habe mich nicht getraut, meine eigene Meinung zu äußern. Ich war überhaupt nicht selbstbewusst und dachte immer, andere finden mich blöd, obwohl das gar nicht so war. Mhm. Aber das habe ich mir eingeredet. Und durch die Magersucht habe ich viel über mich selbst gelernt. Ich habe gelernt, mit Problemen umzugehen, einfach auch mal meine Meinung zu sagen und dazu zu stehen. Und das war ja alles so ein Lernprozess, auch wieder da rauszukommen. Und das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und heute sage ich halt einfach meine Meinung und mir ist egal, was andere da jetzt zu sagen.
Schön, dass du auch hier deine Meinung gesagt hast. Laura Pape war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Deinen Sonntag. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, lebenshungrig heißt ihr Buch. Mein Weg aus der Magersucht gibt es jetzt in einer neuen erweiterten Ausgabe mit einem vierten Kapitel. Und das heißt Freiheit. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist und schönen Sonntag für dich.
Ja, sehr gerne. Dir auch, Sebastian.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.